Etty Kompakt. Was wirklich wirkt im Unterricht. Der Podcast zum Buch mit Klaus Zierer und Jan-Martin Miada.
Über 800 Meta-Analysen hat er 2008 zu einer einzigartigen Studie zusammengefasst. Der neuseeländische Pädagoge John Hattie, dessen Buch Visible Learning Standards setzte in der Debatte über die Wirkung von Schule und die Frage, was die Wissenschaft tatsächlich über das Lernen weiß. Der Augsburger Schulpädagogikprofessor Klaus Zierer hat Visible Learning nicht nur ins Deutsche übersetzt, er interpretierte es auch für das deutsche Schulsystem. Dieses Frühjahr ist Hatties Visible Learning 2.0 erschienen. Die Gelegenheit für Brandenburgs Bildungsministerium und das neue Landesinstitut für Schule und Lehrkräftebildung Libra, Klaus Zierer, um ein Best-of zu bitten. Hattie Kompakt, was wirklich wirkt im Unterricht. 9 Kapitel über die wichtigsten Faktoren für gelingenden Unterricht. Mein Name ist Jan-Martin Viada, ich bin Journalist für Bildung und Wissenschaft und dies ist der Podcast zu Kapitel 8, Taktgeber des Lernens. Lehrerinnen und Lehrer. Hallo, Herr Zierer.
Hallo, Herr Viada.
Dass die Lehrerinnen und Lehrer die zentrale Rolle spielen als Taktgeber des Lernens, das haben wir mittlerweile ja in eigentlich allen Kapiteln ausführlich besprechen können, dass die Rolle sehr groß ist. Aber man denkt dann womöglich, das hängt vor allem an der Fachkompetenz, den die Lehrkräfte mitbringen. Und da muss ich zugeben, Herr Zierer, war ich dann doch überrascht, als ich im Kapitel 8 feststellte, Fachkompetenz ist vielleicht gar nicht so wichtig. Oder ist das zu einfach gesagt, Faktor Fachkompetenz, Herr Zierer?
In der Tat, wie immer in der Forschung, ist es ein bisschen komplexer und man muss genauer hinschauen. Aber ich kann Sie beruhigen, Sie waren immer nicht der Einzige, der überrascht ist bei diesem Ergebnis. Denn gerade wenn wir an verschiedene Schularten hineinschauen, ich nenne jetzt mal das Gymnasium, ist nachvollziehbarerweise die Fachkompetenz immer ein ganz entscheidender Aspekt. Die Gymnasiallehrkräfte haben ganz viel mit Fachkompetenz zu tun. Bereits im Studium schon ist der Schwerpunkt ganz klar auf diesen Faktor gelegt. Und umso überraschender ist dann doch festzustellen, dass diese Fachkompetenz im Hinblick auf die Lernleistung nur eine Effektstärke deutlich unter 0,4 hat. Also man bleibt hier deutlich am Umschlagpunkt zurück und man stellt sich dann die Frage, wie kann es eigentlich sein? Und vielleicht gleich vorweggeschickt, man darf dieses geringe Ergebnis bei der Fachkompetenz nicht dahingehend interpretieren, dass man sagt, Fachkompetenz alleine hat keine Bedeutung, sondern man muss genauer hinschauen und muss die Zusammenhänge verstehen. Und ich erkläre das immer gerne mit Hilfe des didaktischen Dreieckes, das ja zurückgeht bis in die Antike. Bei Aristoteles findet man ja zum ersten Mal diesen Dreiecksgedanken, der in seiner Rhetorik schreibt, eine Rede besteht aus dreierlei, einer Redner, einer Zuhörerschaft und einer Sache, über die gesprochen wird. Und später wurde dieses rhetorische Dreieck von Cicero und Quintilian in ihren Lehrbüchern der Didaktik in einen didaktischen Kontext gebracht. Und seitdem spannen wir also dieses Dreieck auf, bestehend aus Lehrperson, Lernende und Unterrichtsinhalt, Unterrichtsgegenstand, der sozusagen wesentlich im Geschehen dann letztendlich ist. Und um dieses Dreieck aufzuspannen, brauche ich drei Beziehungsebenen, die bespielt sein müssen. Eine Beziehungsebene zwischen Lehrperson und Lernenden, eine Beziehungsebene zwischen Lernenden und Unterrichtsgegenstand und eine Beziehungsebene zwischen Lehrpersonen und Unterrichtsgegenstand. Und ich bitte dann Lehrpersonen häufig mal drüber nachzudenken, ja, wo gehört denn die Fachkompetenz hin? Welche Beziehungsebene füllt denn die aus? Und damit wird recht schnell klar, dass die Fachkompetenz nur in Anführungszeichen entscheidend ist für die Beziehungsebene Lehrperson und Unterrichtsgegenstand, aber die anderen beiden Beziehungsebenen etwas anderes brauchen. Und in der Tat kennen wir vielleicht alle Lehrpersonen, die ungeheuer viel wissen, also ein hohes Maß an Fachkompetenz haben, aber nicht in der Lage sind, das zu erklären, was sie wissen. Denen fehlt es dann an einer didaktischen Kompetenz, die entscheidend ist für die Beziehungsebene zwischen Lernenden und Unterrichtsgegenstand. Und wir alle kennen vielleicht auch Lehrpersonen, die ungeheuer viel wissen, die aber so unnahbar sind, dass man sich am liebsten nicht mit ihnen in einem Raum aufhalten möchte. Denen fehlt es an pädagogischer Kompetenz, die entscheidend ist für die Beziehungsebene zwischen Lehrperson und Lernenden. Und mit dieser Vorstellung wird schon mal sichtbar, dass Unterricht mehr braucht als ein hohes Maß an Fachkompetenz. Er braucht auch eine pädagogische Kompetenz und eine didaktische Kompetenz. Und genau diese Wechselwirkung ist ja dann entscheidend, wenn Unterricht stattfinden soll. Denn ich möchte ja dieses didaktische Dreieck in all seinen Dimensionen vollständiger aufspannen, damit es nicht zu Manipulation oder Indoktrination oder was anderes wird, sondern es kommt letztendlich auf diese mindestens drei Kompetenzen der Fachkompetenz, der pädagogischen Kompetenz und der didaktischen Kompetenz an.
Wenn
Und
ich
an
das
der
richtig
Stelle.
verstehe, wenn ich kurz einmal nachfragen darf, bedeutet das eigentlich in der deutschen Lehrkräftebildung über die Fachkompetenz müssen wir uns eigentlich selten Sorgen machen, weil tatsächlich den meisten Lehrpersonen wirklich ein hoher Grad an Fachkompetenz vermittelt wird. Über die anderen beiden Bereiche müssen wir uns eher Sorgen machen, oder?
Definitiv, genau. Wir können sogar aus Studien feststellen, dass die deutschen Lehrpersonen in der Regel ein sehr hohes Maß an Fachkompetenz haben. Also dort scheint die Lehrerbildung in Deutschland besonders gut zu wirken. Und man muss aber noch ergänzend hinzufügen, dass bei dieser Zusammenwirken eben nun nicht der Schluss gezogen werden darf, die Fachkompetenz sei bedeutungslos, sondern hohe Fachkompetenz ist ausgesprochen wichtig, um erfolgreich zu unterrichten. Ohne ein Maß an Fachkompetenz können Sie nicht unterrichten. Aber es müssen diese anderen Dimensionen einer pädagogischen Kompetenz und einer didaktischen Kompetenz mit dazukommen, damit erst Unterricht stattfinden kann. Und diese Einschränkung gilt übrigens auch für die anderen Kompetenzen. Sie können ein ungeheuer hohes Maß an pädagogischer Kompetenz haben. Sie können der beste Kumpel der Schülerinnen und Schüler sein. Sie können wunderbar Kontakte aufbauen. Sie können einen wunderbaren Zuspruch zu den Lernenden finden. Damit allein werden Sie aber nicht erfolgreich unterrichten. Das heißt, wir brauchen überall ein hohes Maß und wir müssen uns gerade in der deutschen Lehrerbildung stärker Gedanken machen, wie gelingt uns eine tiefgründige Stärkung einer pädagogischen Kompetenz und einer didaktischen Kompetenz, und zwar vom Beginn an der Lehrerbildung. In der ersten Phase Universität schauen wir halt nur auf die Fachkompetenz. Und wie gelingt es uns dann über diese Phasen der Lehrerbildung hinweg, dass diese Kompetenzbereiche auch stark miteinander verwoben werden, dass sie miteinander interagieren. Das sind nämlich keine isolierten Bereiche, sondern sie bedingen sich gegenseitig und es ist wichtig, dieses Verständnis auch frühzeitig anzubahnen.
Die Antwort auf die Frage, wie gelingt das? Sie haben es gesagt, in der ersten Phase der Lehrkräftebildung ist ein starker Bezug auf den fachlichen Bereich, auf die Fachkompetenz. Das bedeutet aber dann auch, wenn wir über die zweite und vor allem auch über die dritte Phase sprechen, über die Lehrerfort- und Weiterbildung dann, dass der eine besonders große Rolle zukommt an der Stelle. Richtig, übrigens auch ein Faktor im Kapitel.
Ja, ist richtig. Wobei ich immer schon auf drauf schauen würde, wir müssen schon auch uns Gedanken machen über die erste und zweite Phase. Ich bringe gern dieses schöne Erlebnis, wobei schön ist es ja gar nicht, aus meiner eigenen Biografie. Und ich kenne viele, die hatten dasselbe. Als ich nämlich im Referendariat den ersten Tag war, bin ich von einer sehr guten Seminarleitung, das muss ich mit dazu sagen, die war dann top, aber ich bin mit den Worten begrüßt worden: Liebe Herr Zieres, vergessen Sie mir alles, was Sie an der Universität gelernt haben. Heute beginnt das wahre Leben. Und dann sieht man die Brüche, die eigentlich in dieser Lehrerbildungssystem drin. Also wir sammeln ungeheuer viel Fachkompetenz an der Universität und werden dann mit Worten begrüßt: Jetzt vergessen Sie mir alles. Jetzt beginnt die eigentliche Pädagogik und Didaktik. Und das muss man anders denken. Also wir müssen erstens diese Brüche besser in den Griff bekommen und wir müssen auch in den einzelnen Phasen anders an das Thema herangehen. Fachkompetenz allein ist es nicht. Wir müssen auch in der ersten Phase uns schon über die Pädagogik und Didaktik ausreichend Gedanken machen.
Übrigens ist ja auch genau, sind diese Brüche oder sagen wir die Verbindungen zwischen den einzelnen Phasen der Lehrkräftebildung, die sind Gegenstand umfangreicher Diskussionen, sowohl innerhalb der Pädagogik als auch in der in der Bildungspolitik. Aber so richtig gut in den Griff haben wir das noch nicht bekommen, oder? Dass wir phasenübergreifend die Kommunikation der Lehrkräftebildung stärken.
Nein, definitiv. Das ist ein Riesenmanko. Letztendlich ist da ungeheuer viel Geld auch drin. Sowohl in der ersten Phase als auch in der zweiten Phase. Manchmal wird das doppelt gemacht, manchmal wird gegeneinander gearbeitet. Und das ist echt ein Riesenproblem. Und da muss eigentlich schon längst die Lehrerbildung reformiert werden. Die Fakten liegen eigentlich am Tisch, aber die Bildungspolitik tut sich da manchmal ein bisschen schwer. So einen alten Karren, der ja durchaus bewährte Strukturen hat, aber die halt nicht wirken, mal von Kopf auf die Beine zu stellen, damit das Ganze wieder besser funktionieren wird.
Vielleicht gehen wir jetzt noch wieder stärker zurück zu der Rolle der Lehrerinnen und Lehrer nach diesem kleinen bildungspolitischen Ausflug. Das Thema Lehrererwartungen ist ein ganz spannendes. Wir wissen aus vielen Studien, dass die Erwartungen, die Lehrerinnen und Lehrer den Schülern entgegenbringen, eine große Bedeutung haben auf deren Leistung. Wie erklärt sich das eigentlich?
Ja, das spiegelt sich ganz konkret in verschiedenen Bereichen wider, wie sich die Lehrererwartung letztendlich im Unterricht zeigt. Ich nenne ein empirisches Ergebnis. Wenn Sie als Lehrperson eine hohe Lehrererwartung einem Schüler gegenüber haben, dann können wir feststellen, wenn Sie dem eine Frage stellen, dass Sie diesem Schüler mehr Zeit zum Nachdenken geben, als wenn Sie eine negative Erwartung gegenüber einem Schüler haben. Also mal ganz konkret, ein Schüler, von dem Sie nicht glauben, dass es kann, der bekommt 1 Sekunde Zeit, vielleicht 2 Sekunden Zeit, wohingegen ein Schüler, von dem Sie glauben, dass es kann, schon mal 5, 6 Sekunden Zeit bekommt, um mal drüber nachzudenken. Vielleicht geben Sie dem sogar noch mal einen Impuls dazu, dass er dann auch wirklich zum Ziel kommt. Und damit sieht man, wie wirkmächtig die Lehrererwartung ist im Lehrerhandeln und wie wirkmächtig dann sie auch im Lernprozess ist. Nehmen Sie noch mal diese beiden Beispiele der Schüler. Der eine Schüler, der keine Zeit bekommt, der wird am Ende sagen, na gut, habe ich nicht gewusst, habe ich nicht gekonnt, wird negativ rausgehen. Der Schüler, der noch mehr Zeit bekommt, der vielleicht noch einen kleinen Impuls bekommt, der kommt ans Ziel und stellt fest, na ja, ich kann es ja, ich werde besser. Sodass also diese Lehrererwartung ungeheuer wirksam ist, nicht nur auf mein Lehrerhandeln, sondern dann auch auf den Lernprozess, auf die Motivation, auf das Selbstkonzept, auf die Selbstwirksamkeitserwartung der Schülerinnen und Schüler und damit einer der zentralen Schlüssel für erfolgreiches Unterrichten. Und diese Lehrerwartung ist übrigens keine Kompetenz, sondern ist eine Haltung letztendlich. Also mit welchen Vorstellungen, mit welchen Idealen, mit welchen Ideen gehe ich in das Klassenzimmer hinein? Wie bewusst bin ich mir dieser Aspekte und wie versuche ich sie im Unterricht möglichst gerecht auch umzusetzen?
Man könnte der Meinung sein, dass sich an der Stelle viele Lehrerinnen und Lehrer gar nicht ihres Einflusses bewusst sind. Sie haben mir gerade das Beispiel gesagt, dem einen Schüler, von dem ich vielleicht nicht erwarte, dass er die richtige Antwort gibt, dem gebe ich 1 Sekunde Zeit, einem anderen gebe ich 10 Sekunden Zeit. Viele Lehrpersonen merken das wahrscheinlich gar nicht, oder?
Das ist ja genau der entscheidende Punkt auch, auf den wir, gerade wenn es um Lehrerprofessionalität immer hinwirken, wenn wir sagen, es geht gar nicht so sehr darum, was wir tun, sondern es geht vor allem darum, wie wir darüber denken, was wir tun. Also wie bewusst ist uns eigentlich unser eigenes Lehrerhandeln? Welche Strategien haben wir, um das Ganze zu reflektieren? Wie machen wir eigentlich sichtbar, wie wir im Unterricht agieren? Und da sind dann zum Beispiel Faktoren wie Feedback ausgesprochen wichtig, weil den Schülerinnen und Schülern wird es bewusst, den Schülerinnen und Schülern ist es sichtbar, was ich da im Klassenzimmer mache. Und ab und zu mal die Schülerinnen und Schüler zu fragen, ja, was mache ich denn da eigentlich? Wie ist meine Einstiegsmotivation? Wie sind meine Fragen? Wie ist mein Lehrerverhalten in bestimmten Phasen des Unterrichts? Hier einfach mal eine Rückmeldung zu bekommen aus einer anderen Perspektive ist ausgesprochen wichtig, um an den eigenen Haltungen auch arbeiten zu können.
Vor allem deshalb eben auch, weil es gerade bei der Lehrererwartung ganz stark auch um Fragen der Bildungsgerechtigkeit am Ende geht. Warum erwarte ich von bestimmten Schülerinnen und Schülern mehr als von anderen? Das hat sicherlich auch oft mit der tatsächlichen oder gedachten Bildungsherkunft der Schülerinnen und Schülern zu tun. Man kennt ja sogar die Untersuchung, wo es auf den Vornamen ankommt, der dann eine Einwirkung hat auf die Erwartung der Lehrerinnen und Lehrer. Ich glaube, und das leitet uns fast schon über dann zum letzten Kapitel des Podcasts. Lehrkräfte müssen sich des Einflusses bewusst sein, den sie haben. Aber den unterschätzt man vielleicht auch gerne, oder? Den Einfluss, weil wenn man sich des Einflusses bewusst ist, Herr Zierer, muss man auch entsprechend handeln, was auch eine Herausforderung ist.
Ich glaube, das eigentlich Dramatische ist, dass viele Lehrpersonen gar nicht wissen, welchen Einfluss sie haben, weil sie sich gar nicht danach fragen, weil sie gar nicht auf die Suche gehen, sondern sie beschränken sich darauf, was sie glauben zu wissen, was sie glauben zu meinen über ihren Einfluss. Und damit tappt man eigentlich im Dunkeln und man ist dann auch, was für die Biografie dann ganz problematisch wird, man ist ja immer dann unzufrieden, wenn man nicht wirklich weiß, wo der Erfolg ist, wenn man nicht wirklich weiß, woran ich weiterarbeiten kann, wenn ich nicht wirklich weiß, wo ich mich vielleicht auch selbst verbessern kann. Und darum ist dieser Punkt zu sagen, kenne deinen Einfluss, also schau mal bitte drauf, um sichtbar zu machen, wo du positiv wirkst und auch drauf zu schauen, wo du vielleicht noch besser werden kannst. Einer der entscheidenden Motoren für die Lehrerprofessionalisierung. Und wir fordern immer Lehrpersonen auf, diese Frage zu stellen, wo ist denn mein Einfluss? Wie kann ich am Ende der Unterrichtsstunde sichtbar machen und mir bewusst sein, wo ich Wirkung erzeugt habe und wo ich vielleicht auch noch besser werden kann, um die Schülerinnen und Schüler noch besser im Bildungsprozess voranzubringen?
Das war Hetti Kompakt, was wirklich wirkt im Unterricht, Teil 8 des Podcasts zum Buch mit Klaus Zierer und Jan-Martin Viada. Vielen Dank, Herr Zierer.
Vielen Dank, Herr Werder.